Im Tierreich hat sich die Nachricht verbreitet, dass alle Tierkinder in die Schule müssen. Das haben sich übrigens alle gefreut. Sie haben in die Schule müssen und auf dem Programm ist dann so gestanden, sie müssen lernen klettern und schwimmen und fliegen und laufen und rennen und pfeifen und brüllen und wirren und was weiß ich. Und die Tierkinder sind mega begeistert gewesen. Oder es hat einen Elefant gehabt, der hat so getrötet, so. Ich hatte das nicht. Schon gleich. Juhu, es wird mega cool, wir gehen in die Schule. Und dann hat es so kleine Ameisli gehabt. Und die sind im ganzen Tierreich herumgewuselt und haben allen erzählt, wir gehen in die Schule, wir gehen in die Schule, wir gehen in die Schule, wir gehen in die Schule. Dann am Abend vor dem ersten Schultag ist ein Eichhörnli die heimgehockt und ist ganz, ganz traurig gewesen. Und dann ist das Eichhörnli Mami gekommen und hat gefragt, was ist denn los mit dir? Und dann sagt das kleine Eichhörnli, ich kann doch nicht schwimmen. Ich kann doch nicht schwimmen. Und tauchen kann ich noch viel weniger. In dieser Nacht vor dem ersten Schultag ist ein kleiner Fisch fast aus dem Wasser rausgekumpelt und am Land liegen geblieben, weil er geträumt hat, dass er aus dem Baum hochklettern muss. Und ein kleines Zebra hat sich fast den Fuß verstaucht, weil es probiert hat, einen Hügel runterzufliegen. Und ein kleiner Kauz, eine kleine Eule, hat die ganze Nachbarschaft aufgeweckt, weil er probiert hat, zu wirren wie ein Ross. Und am nächsten Morgen haben irgendwie alle Tierchen überhaupt keine Lust mehr, um in die Schule zu gehen. Und dann hat sie so ein paar Füchsli gehabt und die haben dann doch alle Tierkinder so abgeholt und haben sie an den Ort gebracht, wo die Schule gemacht haben. Und dann sind die Tierkinder dort versammelt gewesen und zuallererst hat das neue Baby hat so gesagt, ich kann nicht klettern. Und das kleine Nilpferd hat die Zunge rausgestreckt und so gejammert, und ich kann nicht fliegen. Und jetzt ein kleiner Hamster gehabt, ein kleiner Mopsiger. Und der hat gesagt, letzte Nacht habe ich probiert, einen Baum durchzukäffeln, so wie der Biber. Und meine schönsten Zähne sind mir dabei abgebrochen. Kann ich nicht. Und sie haben angefangen zu streiten und umschreien und sich beschweren. Und dann irgendwann hat es eine alte, weise Eule in der Nähe gehabt. Und die hat dann irgendwie geschafft, dass alle wieder ein bisschen ruhig sind. Und hat so gefragt, was stimmt denn mit euch nicht? Und dann hat das Eichhörnli wieder gesagt, ich habe Angst, dass ich Prüfung in der Schule nie bestehe. Ich kann nicht schwimmen. Und dann hat die Eule gesagt, das stimmt, aber du kannst doch klettern. Und der Fisch hat blubbert, ich kann nicht fliegen. Und die Eule hat gesagt, das ist richtig, das kannst du nicht, aber du kannst schwimmen. Und ich kann nicht klettern, hat ein Vogel plötzlich gekreischt. Und dann hat die Eule gesagt, das stimmt, aber du kannst fliegen. Und ich kann weder fliegen noch schwimmen noch klettern, hat der Elefant gerötet. Und dann hat die Eule gesagt, das ist richtig, aber du bist stark und du kannst ganze Bäume ausreißen. Und dann hat die Eule alle Tierkinder angeschaut und gesagt, haben das denn noch nicht begriffen? Es ist doch schon immer so gewesen, keiner von euch kann alles. Aber das müsst ihr auch gar nicht, weil jeder von euch kann etwas. Und um das geht es doch, wenn wir als Tiergemeinschaft möchten miteinander zusammenleben. Jeder kann das, was der andere nicht kann. Und alle Tiere haben sich gefreut. Juhu, juhu. Wir müssen gar nicht alles können. Aber wir müssen das können, was wir sowieso schon können. Ich habe die Geschichte mit diesen Tieren so herzig gefunden, weil ich immer wieder denke, an der Tierwelt sieht man die Kreativität Gottes mega schön. Ich habe mega gerne Tiere. Also nicht nur im Teller, sondern auch, wenn es noch lebt. Sorry, habe ich mir nicht verkneifen können. Nein, ich habe sehr gerne Tiere und ich finde wirklich, an der Tierwelt sieht man die Vielfalt und die Kreativität, wo Gott offensichtlich liebt, sonst hätte er sie nicht so geschaffen. Und jedes Tier hat so bestimmte Eigenschaften, die das andere nicht hat. Dafür hat es selber wieder Eigenschaften, die das nicht hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist nicht nur bei den Tieren so, das ist bei uns Menschen noch ganz ähnlich. Keiner von uns sieht genau gleich aus wie der andere. Wir haben alle verschiedene Begabungen oder Talent, oder? Es gibt Leute, die können gut kochen, dann gibt es Leute, die können gut schreinern, mit Holz arbeiten, dann gibt es Leute, die können gut singen, dann gibt es andere, die können gut tanzen. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Talente und Fähigkeiten. Und keiner ist wie der andere. Und ganz offensichtlich liebt Gott genau die Vielfalt. In der Bibel finden wir im 1. Korinther 12, Vers 12 bis 30, ein Bild für die Vielfalt. Ich werde euch ein bisschen erzählen, was dort steht. Der Paulus, der Korintherbrief schreibt, vergleicht die Gemeinde, also das heisst alle Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, vergleicht die Gemeinde mit einem Leib, mit einem Körper. Ups, so wie der da vom Tarzan. Und dann sagt er, der Körper besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Es gibt gewisse Teile, die sieht man ganz offensichtlich, so Arm oder Bein oder der Kopf und Füße und Hände. Und dann gibt es Teile, die sieht man nicht, sind aber trotzdem mega wichtig, so alle inneren Organe, oder? So das Herz und die Lunge und das Hirn. Und nur, wenn ein Körper die vielen verschiedenen Körperteile hat, dann funktioniert er richtig und dann funktioniert er gut. Stell dir mal vor, du hättest einen Körper, der nur aus Ohren besteht. Oder nur aus Nase. Es sieht sicher lustig aus. Aber wenn du nur aus Ohren wirst bestehen, dann könntest du zwar mega gut hören, aber du könntest nicht reden, weil du hast kein Maul. Du könntest nichts in die Hand nehmen oder anlangen, weil du hast weder Arme noch Hände. Du kannst auch nicht dich fortbewegen, davon laufen, weil du hast kein Bein. Du wirst nie etwas schmecken, weil du hast keine Nase. Wir brauchen all die verschiedenen Teile am Körper, die wir haben. Und es geht im Körper auch nicht darum, von was dass wir am meisten haben. Oder so, irgendwie so, dass, wenn alle Finger an deiner Hand würden sagen, ich will, dass wir wollen alle wie der Daumen sein, dann könntest du deine Hand gar nicht mehr richtig benutzen. Die Hand ist genau so gut mit den Fingern, die sie hat. Und so funktioniert sie gut. Und der Paulus sagt dann in dem Bibelabschnitt, dass Gott jedem Körperteil seinen Platz und seine Funktion gegeben hat und dass er das genauso gemacht hat mit uns Menschen. Auch wir haben Begabungen, Talent und können verschiedene Sachen gut und verschiedene Sachen auch weniger gut, das ist ja völlig normal. Aber für jeden von uns hat Gott einen Platz und eine Bestimmung und zwar genau so, wie wir sind. Darum hat er uns so gemacht mit den Fähigkeiten, die wir haben. Und wir als Gemeinde, als Lieb Jesu, als Gläubige, als Nachfolger von Jesus, wir sind darauf angewiesen, dass wir einander haben. Und sonst haben wir das gleiche Problem, wenn alle genau gleich sind, haben wir das gleiche Problem, wie wenn ein Körper nur aus Ohren oder aus Nase besteht. Und nur wenn wir alle zusammen unterwegs sind, dann bilden wir miteinander die Vielfalt, die Gott offensichtlich es so sehr liebt und es so gern hat. So, Teil 1 der Predigt. Die Kinder dürfen jetzt mit der Karin runtergehen. Das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist eigentlich nichts anderes als das Gleiche, was ich in meiner Diamantpredigt gesagt habe, für die, die dann da waren. Oder? Wir sehen verschiedene Sachen an Gottes Herrlichkeit, wir reflektieren verschiedene Sachen, die in Gott vorkommen, und darum sind wir verschieden, aber wir haben trotzdem den gleichen Gott. Und die Herausforderung, die wir bei diesem Thema immer haben, ist, Gott liebt Vielfalt komplett, wir lieben Vielfalt immer nur zum Teil. Das ist die Geschichte mit dem, ich schaue nicht gerne über meinen eigenen Tellerrand raus. Wir haben ja auf Deutsch die Redensart, gleich und gleich gesellt sich gern. Oder ich finde, auf Englisch gibt es ein Pendant dazu, ich finde das fast noch ein bisschen schöner, es hat wieder mit dir zu tun. Das heisst, birds of a feather flock together. Also das heisst, Vögel, die das gleiche Federkleid haben, die sind zusammen unterwegs, die tun sich zusammen. Und das stimmt natürlich, wenn man so schaut, wie die Vögel einmal so in den Süden fliegen oder aus dem Süden zurückkommen, wenn es bei uns auch wieder wärmer wird. Ich habe noch selten gesehen, dass irgendwie 10 verschiedene Vogelarten miteinander fliegen. Nein, es sind die gleichen und die fliegen miteinander. Es ist schon so, oder? Wenn ich mich gleich verhalten, ähnlich aussehen, wenn ich gleiche Interessen und einen gleichen Lebensstil habe wie jemand anders, dann entsteht zwischen mir und dieser Person so eine Connection, so eine Verbindung. Man versteht sich irgendwie. Man kann sich mitteilen, man kann die eigene Erfahrung und Erlebens- und Erlebniswelt und Lebenswelt miteinander teilen. Und man versteht sich, man ist irgendwie auf der gleichen Ebene. Und man kann sich gut verstehen und wertschätzen. Schwierig wird es, wenn jemand anders ist als ich. Dann brauche ich wie eine innere Anstrengung, zum ersten Mal zu verstehen, was macht die Person und warum macht sie, was sie macht. Und es ist auch schwierig, weil ich mich noch mehr muss anstrengen muss, um wertschätzen, was die Person macht, wenn ich überhaupt nicht verstehe, warum sie macht, was sie macht. Das Ziel von meiner Predigt heute ist es, dass ich unsere Art von Fundament kann legen kann, wie wir einander können gegenseitig wertschätzen und ehren. Auch wenn das verlangt, dass wir über unseren eigenen Tellerrand herausschauen müssen. Und da ich nicht allzu weit ausholen kann und irgendwie Stunden Zeit habe, möchte ich das auf 3 Punkte aber reduzieren. Der erste Punkt, wer sind wir eigentlich in Jesus Christus? Der zweite Punkt, was bedeutet das für unseren Umgang miteinander? Und der dritte Punkt, wie gehen wir auf dieser Grundlage mit Sünde, also das heisst mit etwas um, was Gott nicht möchte. Erster Punkt, ich lese euch das vor, das ist Kolosser 1, Vers 20 bis 22, der zweite Paulus. Durch ihn, also Jesus, hat er, Gott, alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Die Bibel sagt uns da etwas sehr Radikales. Sie sagt, dass in Jesus Christus Gott die ganze Welt, alles was in der Welt ist, was im Himmel und auf Erden ist, mit sich versöhnt hat. Die beiden Wörter da, die versöhnen, im Vers 20 und 22 stehen sie, ja. Ich finde, die haben eine spezielle Bewandtnis. Und zwar aus dem Grund, auf Griechisch heißt das Wort für Versöhnen auf Griechisch da ist Apokatalasso. Das ist nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist, die sind im Aorist geschrieben. Aorist ist eine Zeitform, die kennen wir in unserer Sprache nicht. Also, gut, ich weiß nicht genau, was für Sprache du alles redest, aber so in unserem Einzugsgebiet von der Sprache kennen wir die Zeitform nicht. Die Zeitform sagt zwei Sachen aus. Erstens sagt sie, wir reden von einer einmaligen Handlung in der Vergangenheit. Also nicht etwas, was ich immer wieder mache oder wo Regelmäßigkeit hat oder wo immer wieder muss gemacht werden, sondern von etwas Einmaligem. Und die Handlung, die ist abgeschlossen. Die ist in der Vergangenheit angefangen und ist in der Vergangenheit auch fertig. Und weil sie in der Vergangenheit abgeschlossen ist, ist es heute so, wie es ist. Also ein einfaches Beispiel, wenn ich sage, ich bin letzten Sonntag in die Kirche gegangen, dann würde ich das in einer normalen Vergangenheitsform sagen, weil das mache ich ja durchaus wieder mal. Das ist nicht eine einmalige Handlung. Wenn ich jetzt würde sagen, letzten Sonntag ist mir der Blinddarm entfernt worden, dann wäre das erstens eine einmalige Handlung. Ich habe nur eine von diesen Dingen. Ich kann den nicht zweimal entfernen lassen. Es ist auch nicht zweimal nötig. Und ich bin nicht jetzt noch auf dem Operationstisch und es wird noch an mir herumgefuhrwerkt. Das ist abgeschlossen in der Vergangenheit. So ein bisschen als Eselsbrücke. Das möchte uns die Zeitform sagen. Und ich finde das so spannend, dass da steht, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Nicht Gott wird die Welt noch mit sich versöhnen. Oder? Also nicht, im letzten Gericht wird Gott, wenn er recht spricht, die Welt mit sich versöhnen. Gott ist jetzt in Christus, in Jesus Christus, versöhnt mit der Welt. Im Vers 22 steht da so schön, dass Jesus uns in die Gegenwart Gottes zurückgeholt hat. Das ist für mich die wunderbarste Beschreibung für Sünde hat keine Macht mehr. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Sünde bedeutet nicht in der Gegenwart von Gott sein. Und verstehe mich jetzt da nicht falsch, ich rede nicht von so einer Art Allversöhnung. Okay, es geht da nicht so um eine Urbi-et-Orbi-Geschichte. Ich bin überzeugt, dass das ein Geschenk ist, das uns Jesus macht. Und das Geschenk müssen wir annehmen. Okay? Aber es muss unseren Fokus verändern. In Jesus Christus sind wir keine Sünder mehr. Das heisst nicht, dass wir nicht mehr können sündigen, also handeln oder denken, als wären wir immer noch von Gott getrennt. Wie wir das können, leider. Aber das ist nicht mehr unsere Identität. Unsere Identität ist, wir sind in den Augen, durch die Augen von Jesus Christus sind wir keine Sünder mehr. Unsere Identität ist nicht mehr der sündige Mensch, sondern der wiederhergestellte, geheiligte Mensch, der im Bild Gottes geschaffen ist und seine Herrlichkeit soll widerspiegeln. Mit allem Versagen, was da immer noch passiert. Das ist unsere Identität. Und das führt zum zweiten Punkt. Da lese ich aus 2. Korinther 5, Vers 14 bis 16. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben, sondern sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? In dem Text zeigt uns der Paulus, dass das alte Leben, das bedeutet der Mensch, der von Gott getrennt ist, grundsätzlich. Der Mensch, der die Identität hat, von Gott getrennt sein, das Leben ist vorbei. Und wir sollen einander auch nicht mehr aufgrund von dem beurteilen. Der Paulus sagte sogar, er hat Christus so beurteilt, bevor er gemerkt hat und erkannt hat, wer er ist. Wir sollen uns nicht mehr nach dem Maßstab beurteilen, dass wir von Gott getrennte Menschen sind. Die Grundsatzfrage für unseren Umgang miteinander, wo wir uns stellen müssen, ist folgende. Sehe ich dich oder siehst du mich als grundsätzlichen Sünder und durch deine geniale Offenbarung musst du mich quasi zum Heiligen umerziehen? Oder siehst du mich oder sehe ich dich als einen Geheiligten in Christus, als einen Botschafter an Christi Stadt, als einen Mensch geschaffen im Ebenbild Gottes, der seine Herrlichkeit widerspiegeln soll? Als was sehen wir uns? Die Unterscheidung ist enorm wichtig, weil sie entscheidet darüber, was dass wir uns gegenseitig voneinander reflektieren, was dass wir uns gegenseitig voneinander spiegeln. Wir alle haben ein Problempotenzial, mal ganz allgemein gesagt. Du hast eins, ich habe eins. Wir alle sind an gewissen Punkten mühsam. Und wenn du das nicht glaubst, dann frag mal deine Ehefrau oder deinen Ehemann oder deine Mami oder deinen Papi oder deine Kinder. An einem gewissen Punkt sind wir alle mühsam. Das ist die Realität, wo wir damit leben. Und das kommen wir nicht um. Und das verschwindet auch nicht einfach so, nur weil wir mit Jesus unterwegs sind. Eine Frage. Kennt jemand das Buch? Kann ich mal Handzeichen haben? Wer kennt das Buch? Ich muss noch ein paar Exemplare kaufen. He? Es ist eigentlich ein Kinderbuch mit Abstand eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe, und zwar als Erwachsene, über das Königreich Gottes. Ich finde das sensationell, das Buch. Ich bin ein richtiger Fan davon. Warum? Für die, die das Buch nicht kennen, ich erzähle euch so ganz kurz, um was im ersten Buch von denen, es gibt glaube mittlerweile 6 oder so, um was geht. Es gibt da einen Räuberbub, das ist der Tom. Der ist bei einer Räuberbande aufgewachsen, ist misshandelt worden und. Und eines Tages kommt der Königssohn, Jesus, kommt der Königssohn und kauft ihn los von dieser Räuberbande und nimmt ihn mit an seinen Königshof. Und eigentlich im ersten Buch geht es mehr oder weniger nur darum, dass der Tom lernt zu leben wie ein Königskind. Weil er kommt dort hin, ist jetzt Königskind, von jetzt auf dann. Aber alles, was er lebt und was er zutage fördert, aus seinem Mensch raus, ist noch prägt von der Zeit als Räuberbub. Er vertraut keinem Mensch. Er hat permanent das Gefühl, er kommt zu kurz. Es langt nicht für ihn. Man hat ihn gar nicht wirklich lieb. Sobald er einen Fehler macht, haut man ihm einen Grind. Das ist sein ganzes Verhalten. Und in dem ersten Buch geht es eigentlich nur darum, um den Prozess, wo der Tom immer mehr und mehr lernt, wer Er ist, weil der König und sein Sohn ihm sagen, wer er ist. Seine Identität als Königskind. Er lernt das kennen, er leitet sein altes Verhalten ab und nimmt ein neues Verhalten an, das Gott ihm gibt, das der König ihm gibt. Und er fängt an, das widerspiegeln, was der König für ihn gedacht hat. Und ich glaube, unser Leben mit Jesus ist, zumindest nach meiner Ansicht, das ist ganz ähnlich. Es hat so ein bisschen einen ähnlichen Touch. Oder? Wir lesen im Epheser 4, als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Ich behaupte, da geht es ja um einen Prozess. Oder? Als neue Menschen in Christus sind wir wieder in der Ebenbildlichkeit Gottes drinnen und sind berufen zur Gerechtigkeit, Heiligkeit, Wahrheit und dass wir annehmen. Ich glaube, wir reden da von Prozess, wo es Leben lang geht. Oder? Wir sind damit beschäftigt, Jesus ähnlicher zu werden. Alle Verhaltensmuster zu verlernen, die ihren Ursprung haben in dem, dass wir von Gott getrennt sind. Und neue Verhaltensmuster zu erlernen, die ihren Ursprung drin haben, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott und seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und dass wir eben auf dem Weg unterwegs sind miteinander. Ich glaube, unser Problempotenzial rührt auch oft von dem her, dass wir sehr oft eben aus dem heraus reagieren, was von Gott getrennt ist, weil wir noch das Gefühl haben, dass das so ist, obwohl das nicht stimmt. Ich glaube, Gott hat für jeden von uns, dazu bestimmt, um ein bestimmtes Spektrum, einen bestimmten Ausschnitt von seiner Herrlichkeit zu widerspiegeln. Wir sind im Bild Gottes geschaffen, heisst nicht, wenn du mich anschaust, siehst du Gott, wie er ist, sondern du siehst ein Stückwerk, ein kleines Teil davon. Und ich will mir Mühe geben, dass ich das möglichst gut kann, aus mir rausfielen und rausschleifen. Und ich glaube, die Bestimmung Gottes in meinem Nächsten zu sehen und zu ehren, ist ein Schlüssel drin, wie ich Menschen wertschätzen kann. Auch über meinen Tellerrand raus, wenn ich Menschen wertschätzen kann, auch wenn ich nicht genau verstehe, was sie machen oder wieso sie machen, was das sie machen. Und das hat ganz konkrete Schritte zur Folge. Ich meine damit nicht nur die grossen biblischen Zusammenhänge. Oder? Es gibt Leute, die sind Apostel und gibt Leute, die sind Propheten. Das gehört auch dort rein. Aber ich meine ganz konkrete Sachen. Ich bringe ein Beispiel von uns hier aus unserem Gemeindehaus. Wir haben ja ein Einrichtungsteam. Und das sind Männer und Frauen, die sich viel Gedanken gemacht haben und viel Zeit investiert haben, um sich zu überlegen, wie soll es da drin aussehen? Warum richten wir so ein, wie man einrichtet? Auch warum richten wir nicht so ein, wie man nicht einrichtet? Was für Möbel brauchen wir? Was für eine Farbe sollen die haben? Welchem Zweck sollen sie dienen? Und. Und jetzt ist es so. Wir sind da drinnen so über den Daumen 120, 130 Nasen und es ist ja völlig normal, dass nicht jeder den gleichen Geschmack hat. Das ist normal, das ist so. Ist auch okay so, das zeigt ja eben, dass wir verschieden sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir uns in dem Haus bewegen und wir sehen irgendwo etwas, was uns nicht entspricht, wie ich würde sagen, das hätte ich bei mir zuhause jetzt anders gemacht. Oder ich persönlich finde, das ist nicht so zweckdienlich. Das ist okay. Ich darf das auch sagen. Aber ich glaube, bei meinem kritischen Denken und bei meinem kritischen Blick muss ich mir immer bewusst sein, irgendjemand hat Arbeit und Zeit in das investiert. Irgendjemand hat sich etwas dabei überlegt, warum es heute so ist, wie es ist. Und auch wenn ich nicht gleicher Meinung bin, möchte ich die Arbeit und das, was die Person gemacht hat, ehren. Sie hat sich etwas dabei überlegt. Sie widerspiegelt offensichtlich ganz in einer konkreten, fast schon banalen Sache, einen anderen Winkel von dem, wie Gott ist, als ich das mache. Okay? Und das möchte ich ehren, auch wenn ich das Resultat vielleicht nicht ganz verstehe. Ich möchte ehren, dass da eine Person etwas zu tun hat. Ich möchte die Person wertschätzen und sie mit dem Respekt behandeln, den ich auch gerne hätte, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre und sie jetzt nicht zufrieden wäre mit meiner Arbeit. Und wenn wir doch die Idee haben, wir könnten etwas verbessern, was ja auch ganz gut ist, genau darum brauchen wir einander, dann möchte ich das wertschätzend und konstruktiv ausdrücken. Und nicht einfach sagen, Entschuldigung jetzt für meinen Sprachgebrauch, das sieht scheiße aus. Das ist weder konstruktiv und es hilft auch niemandem. Und es ist vor allem nicht wertschätzend für die Person, die es gemacht hat. Überhaupt nicht. Und das sind natürlich auch Sachen, da müssen wir uns bewusst sein, wir reden da von Geschmack und der ist ja bekanntlich sehr vielseitig. Wir reden da nicht von der absoluten Wahrheit. Ein Bild, das ich gefunden habe, das mir sehr gut gefällt, um zu verdeutlichen, dass wir alle im Abbild Gottes irgendwie geschaffen sind und etwas widerspiegelt von ihm, ist das da. Das sind Zellen. Körperzellen. Unser Körper besteht aus vielen verschiedenen Zellen. Oder deine Fingernägel sind anders als deine Muskeln sind anders beschaffen als deine Magensäure und. Und alles jedoch besteht entweder aus Zellen oder wird die bestimmte Zelle produziert. Und alle Zellen, die es in unserem Körper gibt, stammen ursprünglich ab von den Stammzellen. Also das sieht man so in dem Bild, oder? In der Mitte ist die Stammzelle und rundherum hat es verschiedene andere Zellen. So Nervenzellen, Muskelzellen, Hautzellen, Knorpelzellen und ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ursprünglich sind alles mal Stammzellen gewesen, wenn man so will. Und die gesamte Erbinformation, dein gesamter genetischer Bauplan ist in jeder Zelle enthalten. Aber irgendwann haben sich die Zellen angefangen spezialisieren. Das heisst, die einen haben gewusst, ich mache jetzt nur noch Muskeln, die anderen haben gewusst, ich mache jetzt nur noch Haut, die anderen haben gewusst, ich mache jetzt nur noch Leber. Und die Spezialisierung, die hört nicht einfach wieder auf, sondern die werden sie nachher an die nächste Zellengeneration weitergeben und. Wäre ja auch gut, wäre komisch, wenn dir plötzlich eine Milz am Arm wachsen. Aber ich glaube, was uns bewusst sein muss, und darum finde ich das Bild so schön, ist, sie alle haben grundsätzlich den gleichen, kompletten genetischen Code in sich drin, obwohl sie ihn nicht mehr brauchen, aber sie haben ihn vorhanden. Und alle stammen sie von den gleichen Zellen ab. Und ich weiss, das Bild hinkt natürlich ein bisschen, aber das ist mit Bildern immer so. Aber ich finde das so schön, wir alle sind irgendwie spezialisiert, machen Sachen, die andere nicht machen. Aber trotzdem ist das, was wir machen, irgendwie geerdet im gleichen Gott. Wir dienen dem gleichen Gott, wir widerspiegeln den gleichen Gott mit völlig verschiedenen Sachen. Jetzt kommt noch die grosse Frage, Punkt 3. Ja, Moment, wir machen ja nicht immer das, was Gott will. Es gibt Sünde offensichtlich. Sünde, wir sind offensichtlich nicht mehr Sünder, aber wir sündigen immer noch. Wir denken und handeln noch getrennt von Gott. Was machen wir denn mit den Menschen unter uns, die genau das machen? Die grosse Frage. Und ich glaube auch da, ich möchte wieder zuerst die Frage stellen, siehst du deinen Nächsten, der jetzt gerade etwas macht, wo nicht Gott entspricht, siehst du ihn jetzt wegen dem wieder als Sünder? Oder siehst du ihn immer noch als einen grundsätzlich geheiligten Mensch? Das Problem ist folgendes, du kannst ihn als Sünder sehen. Ich behaupte, wenn du das machst, dann bestätigst du ihm gegenüber eine Identität, die falsch ist. Du probierst mit ihm auf einer Ebene zu arbeiten, wo am Kreuz mit Jesus gestorben ist. Du redest mit ihm über etwas, wo Gott sagt, im Tod von meinem Sohn Jesus will ich nie mehr daran denken. Ich habe im letzten Connect unter anderem über 1. Korinther 3 geredet. Das ist dort, wo der Paulus sagt, dass niemand ein anderes Fundament kann legen als Jesus Christus. Das ist das einzige Fundament, das gelegt ist. Aber dass wir auf dem Fundament völlig verschieden können aufbauen können. Und ich glaube, zuerst mal muss uns klar sein, egal was unsere Brüder und Schwestern im Glauben tun, wir dürfen nie aufhören, sie als unsere Brüder und Schwestern zu sehen, wenn sie es denn sind. Aber es ist natürlich möglich, dass man als Kind Gottes sich so verhält, als wäre man kein Kind Gottes. Das gibt es. Das ist aber lange kein Grund mehr, nicht mehr das zu ehren, was Gott in diese Person hineingelegt hat und Gott mit dieser Person meint und die Identität von dieser Person als Sohn oder Tochter Gottes. Wir sind berufen, Gottes Herrlichkeit zu widerspiegeln. Oder? Auch im Umgang miteinander. Für mich heisst das ganz konkret, ich will nicht zulassen, dass deine möglichen charakterlichen Defizite mich kontrollieren. Ich will nicht, dass die Art und Weise, wie du mir ehrerbietig zeigst, dass das der Faktor ist, wie ich dich ehre. Die Art und Weise, wie du mich liebst, soll nicht entscheiden, wie ich dich liebe. Die Art und Weise, wie du mich respektierst, soll nicht definieren, wie sehr ich dich liebe. Und die Art und Weise, wie ehrlich du mit mir bist, soll nicht entscheiden, wie ehrlich ich mit dir bin. Wenn ich dich als Kind Gottes ehre, dann widerspiegle ich die Identität und das Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat. Wenn ich deine Charakterschwäche ehre, das heisst, die in den Mittelpunkt stelle, dann widerspiegle ich die Gefallenheit der Schöpfung. Das bedeutet nicht, dass wir nicht dürfen, sündiges Verhalten ansprechen. Ich glaube sogar, das ist etwas Wichtiges, dass wir das immer wieder tun. Weil wenn ich dich als Kind Gottes sehe, dann habe ich ein ehrliches und liebevolles Interesse daran, dass du dich so, dass du dementsprechend lebst. Und wenn du es temporär vergessen hast, dass du ein Kind Gottes bist, will ich dich daran erinnern. Und wenn du es vielleicht an einem gewissen Punkt in deinem Leben noch gar nicht entdeckt hast, dass du bist, will ich es dir zeigen. Und wo du in einem Transformationsprozess drin bist, Jesus ähnlicher zu werden und stolperisch, möchte ich dich ermutigen, um in diesem Prozess weiterzugehen. Was ich nicht will, ist dich verurteilen. Meine Bibel sagt, es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind. Es gibt sicherlich so etwas wie liebevolle Zurechtweisung. Aber es gibt kein Urteil. Die Grundlage für meinen Umgang mit dir soll nicht mein Tellerrand sein, sondern die Identität, wo Gott durch Jesus in dich hineingelegt hat. Auf dieser Grundlage möchte ich mit dir umgehen. Und auf dieser Grundlage wünsche ich mir, dass wir alle miteinander umgehen. Gottes Herrlichkeit widerspiegeln im Umgang miteinander bedeutet, dass ich Gott in dir ehre. Es geht nicht darum, dass ich dich verehre. Es geht darum, dass ich ehre, dass du ein Meisterwerk Gottes bist. Ich will dich ermutigen, das Potenzial zu entfalten, das Gott in dich hineingelegt hat. Und jegliches Potenzial, das nicht Gott in dich hineingelegt hat, abzulegen und aufzuhören, in dem wir jetzt laufen. Wenn wir einfach Menschen ehren würden, oder? Dann landen wir in dem, was man Humanismus nennt. Oder? Das ist ja in der Gesellschaft momentan riesig, oder? Humanismus und alles muss sich um den Menschen drehen. Ich habe Verständnis dafür. Ich glaube, das Problem am Humanismus ist nicht mal unbedingt der Ansatz, wir möchten die Menschen wertschätzen. Das Problem am Humanismus ist, dass man Gott aus dieser Gleichung völlig rausgenommen hat. Wir ehren den Menschen nicht mehr als Meisterstück Gottes, als geniale Schöpfung und als jemand, der Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, sondern wir ehren den Menschen einfach für alles, was er ist, ohne Gott. Und das ist ein bisschen krumm. Ich will Menschen ehren, weil sie Gottes Meisterwerk sind. Weil in dem Moment, wo Gott den Menschen geschaffen hat, Gott keine bessere Idee gehabt. Und das ist übrigens ein Kompliment und nicht etwas Abwertendes. Du bist der beste Gedanke Gottes in dem Moment, wo er dich gemacht hat. Und das gilt übrigens, ich habe jetzt mehrheitlich geredet für uns als Gemeinde. Ich behaupte, das gilt auch für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Auch sie haben Bestimmung und Identität von Gott, wofür sie bereit liegt. Ich kann mich noch erinnern, bevor ich in der RS war, habe ich irgendwie mit 16 oder so, habe ich mit jemandem, der gerade in der RS war, über das Militär geredet und gesagt, oh, ich muss halt noch nicht gehen, hahaha. Und dann schaut er mich so an, grinst und sagt, Michi, dein Dienstbüchlein liegt auch schon zu Bern. Ich glaube, so ähnlich ist es mit Bestimmung und Identität von jedem Menschen, der geschaffen ist. Die sind vorhanden. Und in Jesus Christus sind sie freigesetzt, dass wir sie empfangen können. Und wenn ich mit Menschen, die das noch nicht wissen, Gemeinschaft habe, dann möchte ich bereits Identität und Bestimmung, die sie haben, in ihren Ehren. Und ich möchte, auch wenn sie noch keine Ahnung haben, was das bedeutet, und ich möchte sie lustig machen, ich möchte sie ihnen schmackhaft machen, dass das Leben, die Identität, absolut genial ist. Dass sie dürfen Ja sagen zu dem Geschenk. Dass sie dürfen Ja sagen zu dem Leben mit Jesus und zu dieser Identität in Jesus. Dass sie dürfen Ja sagen dazu, der Mensch zu werden, wo Gott gesehen hat, wo er die Person geschaffen hat.